Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heiliger Raphael Anais Baron, heilig und ganz normal, heute der zweite Teil mit Schwester Ingrid Mohr aus Aachen. Ein Heiliger, das ist wirklich nicht ein alter Knacker, ein Tölpel, den man herumschubst. Ein Heiliger muss munter sein, unternehmungslustig, Freude haben an der Initiative. Mit diesem Zitat, das von Maximilian Kolbe entnommen ist, beschreibt er einen Heiligen. Und heute in unserer Sendung Spiritualität geht es auch um einen solch munteren, unternehmungslustigen Heiligen. Wie gesagt, heute schauen wir in einem zweiten Teil auf Bruder Raphael Anais Baron. Im ersten Teil haben wir auf seine Zeit vor dem Kloster geschaut und heute mehr in diese Zeit danach. Zu Gast ist wieder bei uns Schwester Ingrid Mohr aus Aachen, die Bruder Raphael im deutschen Sprachraum bekannt gemacht hat durch Übersetzungen, Vorträge, Bücher und alles, was so erschienen ist. Grüß Gott, Schwester Ingrid.
Grüß Gott, Frau Kuhl, und grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen.
Der Raphael Anais Baron ist ein spanischer Heilige, in Deutschland nicht unbedingt so bekannt. Vielleicht noch ein paar Worte von Ihnen zu seinem Leben?
Ja, ich hoffe, dass die Hörer, die es schon oft gehört haben, dass sie nicht langweilt, aber es gibt ja immer wieder neue. Ne? Also Raphael wurde am 9. April 1911 geboren und starb etwa 14 Tage nach seinem 27. Geburtstag am 26. April 1938. Er stammte aus einer wohlhabenden, christlich gesunden Familie, war das älteste von 4 Geschwisterkindern und er hatte 2 Brüder und eine Schwester. Und 2 davon sind auch ins Kloster gegangen. Der Bruder, der ihm folgte, Luis Fernando, wurde Kartäuser und die letzte, die jüngste, Mercedes, wurde Urseline. Und Leopoldo, der dritte in der Reihe der Geschwister, heiratete, hatte eine ganze Reihe von Kindern. Raphael war ein fröhlicher Junge und ein später dann auch ein gut aussehender, fröhlicher, sympathischer junger Mann. Er war künstlerisch begabt, er musizierte und malte und schrieb auch viel. Und das waren oft wirklich literarisch wertvolle Texte, die sich oft sogar wie Poesie anhören, obwohl sie in Prosa geschrieben sind, Briefe und Gedanken, die er zu Papier brachte. Raffaello studierte dann nach dem Abitur Architektur in Madrid, aber gab dann sein Studium auf, als er spürte, dass Gott ihn zum Ordensleben berufen hatte. Wurde Trappist, bekam kurze Zeit, also wenige Monate nach seinem Eintritt, Diabetes. Man vermutet, dass das dadurch kam, dass er an ein Leben gewöhnt war, wo also an nichts fehlte, weder an der Nahrung noch sonstigen Dingen. Und man vermutet, dass sein Körper die starke Umstellung zum strengen Trappistenleben nicht verkraftet hat. Und er bekam also Diabetes und musste daher 3-mal das Kloster verlassen, ist aber auch 3-mal wieder zurückgekommen, weil er spürte, dass Gott ihn dort haben wollte. Ja, er hat Gott wahnsinnig geliebt, kann man sagen, und hatte eine große Zärtlichkeit zur Gottesmutter und war immer bemüht, den Willen Gottes zu erkennen und zu erfüllen. Und ja, er wurde an mehreren Weltjugendtagen erwähnt, wurde 1992 von Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen und 2009 von Papst Benedikt XVI. Heilig. Und das ist wirklich ein ganz großes Geschenk Gottes an die Welt von heute.
Ist 2009 hier. Die Heiligsprechung in Spanien, in seiner Heimat, wird er wahrscheinlich noch viel mehr bekannt sein als hier, oder? Haben Sie da?
Ja, und in Südamerika auch. Bin ich Menschen begegnet, die von ihm gehört hatten und seine Schriften lasen oder auch das Buch, das seine Mutter geschrieben hatte, nicht allzu viel, ich weiß nicht, so 10 Jahre etwa nach seinem Tod. Das erste Buch hatte sein Onkel Leopoldo, von dem wir gleich auch ein bisschen hören werden, also aus einem Brief von Raphael an ihn. Der hatte das erste Buch geschrieben. Und danach sind eben noch eine ganze Reihe Bücher rausgekommen, die auch in verschiedene Sprachen übersetzt worden sind. Mittlerweile gibt es über 100 Bücher, was man nicht von allen Heiligen so sagen kann, ne? Dass so viele Bücher über sie geschrieben worden sind. Daran kann man ja auch schon spüren, dass er wirklich ein besonderer Heiliger ist.
Die ganze Familie scheint ja eine besondere Familie gewesen zu sein, ja. Wenn Sie das, wie Sie eben schon beschrieben haben.
Ja, kann man wohl sagen.
Ja, einiges werden wir auch...
Und ich kenne auch eine ganze Reihe von seinen Familienangehörigen noch.
Leben ja. die noch?
Also jetzt sind seine Geschwister alle tot, aber ich hatte noch mit seiner Schwägerin auch gesprochen, mit seinem Bruder, dem Kartäuser, habe ich persönlich gesprochen. Ich habe auch mit seinem Beichtvater mehrfach gesprochen, habe ihn öfters gesehen. Ja, und dann zur Heiligsprechung oder vor der Heiligsprechung schon in Madrid, da waren, ich weiß nicht, über 60 da in Madrid versammelt, und bei der Heiligsprechung selbst waren, ich meine, 124 Verwandte.
Zu planen.
Gut. Ja, und im schriftlichen Kontakt habe ich auch mit der Tochter seiner Tante Maria gestanden, die aber jetzt auch vor einigen Jahren verstorben ist.
Mhm. Ja. Für diejenigen, die die Sendung noch nicht gehört haben, Ihre Bücher sind nicht entstanden nur am Schreibtisch, sondern Sie waren vor Ort, Sie können Spanisch, Sie haben viele von den Verwandten, Bekannten, Mitbrüdern von ihm auch kennengelernt.
Ja. Einer seiner Mitnovizen ruft mich alle Nase lang, wie man so sagt, an. Ausspann, der ist 97, der Pater Damian. Da werde ich gleich auch etwas von lesen, vom Bruder Damian damals. Die haben sich also gekannt, die beiden, und beide sehr humorvoll. Und da gibt es auch lustige Sachen davon zu berichten von dem Pater Damian. Mhm. Das ist jetzt 97 im Dezember.
Wenn man Trappisten hört, das ist ja ein ganz strenger Orden, benediktinischer Zweig, kann man das so sagen, oder?
Ja, ursprünglich, ja.
Und da herrscht doch eigentlich mehr das Schweigen vor, oder gibt es da Zeiten, ja. wo man zusammenredet?
Ja, aber selten. Also es war früher so, dass sie sich nur mit Zeichen verständigt haben untereinander. Wir haben also nur mit dem Abt und mit dem Noviziatsleiter gesprochen. Aber heutzutage ist das anders, dass sie auch das Schweigen sehr pflegen. Aber doch, wenn sie was mitzuteilen haben, was die Arbeit angeht oder so, dann tun sie es auch mit Worten. Und ein paar Mal im Jahr haben sie dann auch wirklich sogenannte Rekreation, also eine Erholungszeit beziehungsweise einen Erholungstag, wo es dann ganz, ganz munter zugeht. Ich habe das einmal auf Neujahr erlebt, das war unglaublich. Das Leben, was dann so viel, das Lachen und Gerede, also es nahm gar kein Ende. Es war einfach schön, dass so aus. Ich war selber nicht mit in dem Raum, aber ich konnte es gut hören.
Gut, dann ja. sind wir jetzt gespannt, mehr zu erfahren über Rafael Anaïs Barón, heilig und ganz normal. Heute der zweite Teil. Bitteschön.
Danke, liebe Hörerinnen und Hörer. In der ersten Sendung zum heutigen Thema sahen wir, wie normal und zugleich heiligmäßig der heilige Raphael bereits in seiner Kindheit und Jugend, also schon vor seinem Eintritt ins Kloster, lebte. Wir erfuhren von seinem ernsthaften Wunsch, heilig zu werden, und davon, was er unter Heiligkeit verstand. Heute nun wollen wir uns auf seine Zeit als Trappist konzentrieren. Er konnte sie teilweise im Kloster verbringen. Teilweise musste er aufgrund seiner Krankheit außerhalb desselben leben. Die Zeugnisse aus jener Zeit in Bezug auf unser Thema sind noch bezeichnender als seine früheren. In schlichten Worten drückt Raphael das aus, was sein Leben im Kloster kennzeichnete. Da lesen wir: Wenn man mich fragt und sag mir, was tut ihr in der Trappa? Trappa ist so die Bezeichnung seiner Abtei in Spanien. Dann würde ich gerne antworten, nun, etwas ganz Einfaches, Gott lieben und uns von ihm lieben lassen, sonst nichts. Und aus tiefer Überzeugung notiert er, um große Heilige zu sein, bedarf es nicht großer Dinge. Es genügt, die kleinen Dinge auf großartige Weise zu tun. Seiner Tante Maria ruft er in Erinnerung, wir sollen heilig sein, aber menschliche Heilige. Wer heilig werden will, muss bereit sein, den Weg des Kreuzes zu gehen. Raphael nahm das Kreuz bewusst auf sich und lernte sogar, trotz Kampf und Leid, es zu lieben. Aber woher kam ihm die Kraft, alles Schwere zu tragen? Es war seine innige Verbundenheit mit Gott und die Gewissheit, dass er uns liebt und nur unser Bestes will. Dass wir in seiner Liebe geborgen sind, egal was ist oder kommen mag. So war er fest entschlossen, auf diese unerschütterliche Liebe Gottes mit Gegenliebe zu antworten und konnte allen Verzicht und Schmerz mit tiefem Frieden und innerer Freude tragen. Er fragte Gott nicht nach dem Warum, sondern überließ ihm mit großem Vertrauen das Wozu. Bei allem verlor er nie den Sinn für Humor, wie wir schon aus vielen Sendungen wissen. Als Raphael den Ruf Gottes verspürte, verzichtete er auf seine akademische Laufbahn, auf ein erfolgreiches Leben als Architekt und all die Annehmlichkeiten, die ihm sein Elternhaus bieten konnte. Später hieß es für ihn, die unheilbare Krankheit mit ihren körperlichen und seelischen Auswirkungen innerlich anzunehmen. Hinzu kam das dreimalige Verlassenmüssen des Klosters, das er so sehr liebte, und der Schmerz, aufgrund seiner Krankheit als Oblate leben zu müssen und damit weder richtig Mönch noch Laie zu sein. Auch seine eigenen Fehler und Unzulänglichkeiten machten ihm zu schaffen. Schauen wir nun anhand einiger Beispiele, wie normal und wie heilig Raphael auch als Mitglied des Ordens der Trappisten war. Die Einfachheit, das ganz Normale und Menschliche, dringt bei Raphael immer wieder durch. Froh und erfrischend sind daher auch die Briefe, die er seinen Eltern schreibt. Da ist die Rede von der für ihn so ungewohnten Arbeit auf dem Feld und in der Schokoladefabrik, von den kargen Mahlzeiten, dem harten Bett und seiner oft großen Müdigkeit, von der bitteren Kälte im Winter und der manchmal schier unerträglichen Hitze im Sommer. Nichts bleibt unerwähnt. Aber Raphael klagt nicht, ganz im Gegenteil. Trotz aller Härten ist er glücklich. Er weiß sich berufen zum Ordensleben und möchte dem Ruf Gottes bedingungslos entsprechen. Nach 5 Wochen im Kloster schreibt er seiner Mutter: Ich bin immer überzeugter davon, dass Gott die Trapper für mich geschaffen hat und mich für die Trapper. Die einzig wahre Einsicht in der Welt besteht darin, den Platz einzunehmen, den Gott für uns vorgesehen hat und dass wir uns ihm von ganzem Herzen überlassen. Mit seinem Eintritt bei den Trappisten im Januar 1934 beginnt Raphael mit Eifer sein Ordensleben. Er ist bemüht, auch die scheinbar kleinsten Dinge seines Lebens mit Sinn zu füllen. Am Tag seiner Einkleidung schreibt er: Schon bin ich ganz in Weiß, wenigstens von außen. Jetzt werde ich mich anstrengen, es von innen zu werden, was ja die Hauptsache ist. Kurz nach seinem Eintritt teilt er seinen Eltern mit: Mit dem heutigen Tag bin ich 14 Tage im Kloster und es kommt mir vor, als sei ich erst gestern angekommen. Ich habe mich sehr gut an die Regel gewöhnt, die, auf den ersten Blick und von außen betrachtet, hart erscheint. Aber das einzig Harte hier ist das Bett. Mit dem Bett hatte Raphael täglich kämpfen müssen. Seiner Mutter berichtet er: Jetzt sage ich dir, was mir am angenehmsten ist und was mir am schwersten fällt. Du wirst es dir schon denken können. Am liebsten bin ich im Chor und am schwersten fällt mir das Aufstehen um 2. Hier gilt nämlich nicht, zuerst ein Auge öffnen, dann das andere, danach überlegen und schließlich wieder einschlafen. Um seine große Müdigkeit zu überwinden, befolgt Raphael den wohlmeinenden Rat eines Mitbruders und berichtet: Ich bin so müde, dass ich umfallen könnte. Bruder Damian hat es gemerkt und mir mit Zeichen zu verstehen gegeben, dass ich nicht einschlafe, wenn ich schreibe. Und so fällt es mir leichter, die Augen offen zu halten. Sogar die kargen, schlichten Mahlzeiten geben Raphael, der an vorzügliches Essen gewöhnt war, Anlass, sein Herz zu Gott zu erheben. Seiner Mutter erzählt er in einem Brief: Für mich hat dieses Leben, das monoton erscheint, so viel Anziehendes, dass ich es keinen Augenblick leid werde. Obwohl alle Stunden äußerlich gesehen gleich sind, sind sie es nicht von der Bedeutung her. Klar, das will nicht heißen, dass die Linsen an einem Tag nach Rebhühnern schmecken und an einem anderen nach Kartoffelomelett. Nein, Linsen werden immer Linsen bleiben. Aber trotzdem, ich esse sie gern, weil ich sie mit zwei Dingen würze, mit Hunger und mit Liebe zu Gott. Und so gibt es keine Speise, die mir nicht schmecken würde. In einem Brief an seinen Vater berichtet Raphael recht temperamentvoll: Ich habe, wie schon immer, viel Humor. Aber da ich weder sprechen, noch schreien, noch rennen kann, muss ich's mir halt verkneifen. So verspüre ich beispielsweise plötzlich eine ungeheure Lust zu pfeifen. Wenn ich meine Brüder sehe und mich dazwischen mit Kapuzen auf dem Kopf und Zwiebeln essend. Wenn ich auch immer die erhabene Seite des Klosters sehe, so sehe ich doch auch die heitere. Die Zwiebeln scheinen es Raphael angetan zu haben und nicht gerade, weil er sie gemocht hätte. Noch knapp 2 Wochen vor seinem Tod fragt er sich: Wann erkennst du endlich, dass die Tugend nicht darin liegt, Zwiebeln zu essen, sondern Zwiebeln zu essen aus Liebe zu Gott? Wann begreifst du, dass die Heiligkeit nicht in äußeren Taten besteht, sondern in der inneren Absicht, aus der heraus man etwas tut? Diese innere Absicht, mit der wir etwas tun, spielte für Raphael auch bei der körperlichen Arbeit eine wichtige Rolle. In seinen Aufzeichnungen hält er fest: Und jener Trappist, der bei sengender Sommerhitze auf den Feldern Kastiliens arbeitet und schwitzt, ihn kümmert letztendlich nichts wirklich, was nicht Gott ist. Seine Arbeit besteht weder in der Anzahl der Stunden, noch darin, ob er sie im Weinberg oder im Gemüsegarten verbracht hat. Wichtig ist einzig und allein die innere Absicht, mit der dieser Trappist gearbeitet hat. Und die ist den Blicken der Menschen verborgen. Und betend fährt er fort: Mein Gott, hilf mir, deinen Willen in Demut zu erfüllen. Hilf mir, dir zu dienen und meine eigene Schwachheit zu lieben. Herr, schau auf meine Absicht und reinige sie. Am Abend eines heißen Augusttages bringt Raphael seine Gedanken wieder einmal zu Papier. Sie lassen uns nachempfinden, wie sehr er unter der Hitze litt, zeugen aber gleichzeitig davon, wie sehr sein Leben auf Gott und unser ewiges Ziel ausgerichtet war. Und wie so oft fehlt auch hier die Prise Humor nicht. Heute gingen wir hinaus, um Weizengarben zu binden. Brot zu essen ist etwas anderes, als im Monat August in den Weizenfeldern zu arbeiten. Unsere Habite sind so dick. Mit einer weißen Hose und einem Hemd ginge es einem vielleicht ordentlich. Natürlich im Schatten und mit erfrischenden Getränken. Und sich an die Verse eines berühmten spanischen Dichters erinnernd, fährt Raphael mit etwas Ironie fort: Diese Sonne der goldenen Ernten, das ist ein wunderbares Thema, um Verse zu machen, damit man sie im dichten Schatten einer Pappel lesen kann. Caramba, caramba, diese goldenen Ernten. Dann überlegt er: Nun ja, nur gut, dass all das mit dem Weizen und den Garben eine sehr biblische Sache und damit immerhin ein Trost ist. Dieser Trappist, der schwitzt und voller Staub ist, beklagt sich nicht. Im Gegenteil, er dankt dem Herrn, dem er diese unbedeutenden Arbeiten aufopfert. Und er tut es mit Freude und echtem Frieden. Aber dann, wie dankbar ist man für die Rückkehr ins Kloster, zum Haus Gottes, der im Tabernakel auf uns wartet. Alles geht vorüber, die Hitze und die Kälte. Und der Tag wird kommen, an dem unsere Arbeiten beendet sein werden. Dort im Himmel braucht man keine Garben zu binden, weil es dort keinen Weizen gibt. Es wundert wohl niemanden, dass die damalige Strenge des Klosterlebens Raphael auch Tränen gekostet hat. Ihn, der an Wohlstand gewöhnt war und eine Künstlerseele besaß. Das bekennt er seinem Onkel Leopoldo mit folgenden Worten. An einem anderen Tag musste ich auch heulen. Weißt du warum? Nun, ganz einfach. Eines Tages um 5 in der Frühe kam bei mir alles zusammen. Der Hunger, es war gerade Fastenzeit, die Müdigkeit und die Kälte. Und alle drei machten meinem Leib, der so sehr an ein gutes Leben gewöhnt ist, dermaßen zu schaffen, dass mir die Tränen kamen. Ich bin schließlich ein menschliches Wesen mit Herz und Gefühl, und es gibt Dinge, die man nicht einfach abschütteln kann. Aber bald reagierte ich. Und dann berichtet Raphael, was ihm in solchen Situationen stets eine Hilfe war. Ich erinnerte mich an die Frage, die sich der heilige Bernhard stellte. Bernhard, wozu bist du gekommen? Dann verdoppelte ich meine Anstrengung bei der Arbeit und es war mir eine große Hilfe, Maria ein Lied zu singen. Schon zu Beginn seines kurzen Ordenslebens hatte Raphael erkannt, worauf es letztendlich ankommt. Seine Eltern, die mit einer ganz anderen Zukunft für ihren reich begabten Sohn gerechnet hatten, beruhigt er. Ihr solltet euch keine Sorgen darum machen, ob meine Hände den Pinsel führen oder die Hacke schwingen. In Gottes Augen läuft es auf eins hinaus, solange beides zu seiner Ehre geschieht. Und in allem kann man ihn loben. Auf dem Feld mit der Hacke, im Haus mit der Feder, in der Kirche mit dem Weihrauchfass. Hauptsache, man lässt die Hände nicht müßig ruhen. So kann man eines Tages vor Gott erscheinen und ihm die Hände zeigen, voller Schwielen und Frostbeulen, und sagen, Herr, die Werke, die ich vollbracht habe, sind armselig und gering. Meine Hände haben schlecht gearbeitet, aber ich habe alles, Herr, in deinem Namen getan. Und jedes Mal, wenn sich mein Leib zur Erde bückte, um sein Brot zu verdienen, erhob sich mein Herz zu dir. Es ist ein großer Trost, Schwielen zu haben aus Liebe zu Gott. Auch als Raphael außerhalb des Klosters sein musste, nutzte er die alltäglichen Dinge, um in Verbindung mit Gott zu bleiben. Aus dieser Zeit stammt ein Brief, der uns an die heilige Teresa von Avila erinnert. Ähnlich wie sie, die Gott auch in der Küche unter den Kochtöpfen zu finden verstand, begegnet Raphael ihm in einer Werkstatt mitten unter Autos, Öl und Schrauben. Da heißt es, morgen muss ich zur Werkstatt, um etwas am Auto herrichten zu lassen. Nun gut, ich tue es mit wahrer Freude. Ich sehe Gott zwischen dem Öl und den Schrauben. Ich denke, dass die Mechaniker um mich herum Gott nicht kennen und bete für sie. Er ist auch dort an meiner Seite. Gott ist in mir und er begleitet mich durch den ganzen Tag. Wir fragen uns vielleicht, wie es Raphael während seiner Zeiten im Kloster mit dem vorher so innigen Verhältnis zu seinen Angehörigen erging. Hören wir ihn selbst. Wenn mich irgendetwas in der Welt interessiert, dann sind es meine Eltern. Und seitdem ich hier bin, liebe ich euch noch mehr. Gott verlangt nicht von mir, dass ich aufhöre, euch zu lieben. Ganz im Gegenteil. Also bittet er mich darum, zuerst ihn zu lieben und dann meine Eltern. Und mit feiner Ironie fügt Raphael hinzu, ich nehme an, dass ihr nicht eifersüchtig seid auf einen so großen Herrn. An anderer Stelle lesen wir, alles interessiert mich. Glaub nicht, ich sei kein Mensch mehr. Mir scheint, dass ich es täglich mehr bin. Wenn du herkommst, reden wir von Ernten, von Traktoren und von Gott. Aber der Schmerz der Trennung macht Raphael auch zu schaffen. Das wird in einem Brief an seinen Onkel deutlich. Gut, und damit du alles weißt, am meisten habe ich geweint, beim Lesen der Briefe meiner Mutter. Schon in diesen wenigen Auszügen erkennen wir Raphaels tiefe Verbundenheit mit den Seinen, seine natürliche Art und menschliche Reife.
Heute geht es hier bei Radio Horeb und Radio Maria um den heiligen Raphael Anais Baron, heilig und ganz normal. Heute der zweite Teil mit Schwester Ingrid Mohr aus Aachen. Es geht weiter mit dem Vortrag.
Liebe Hörer und Hörerinnen, wie ich anfangs bereits erwähnte, dürfen wir nicht meinen, Raphael habe es wohl kaum Mühe gekostet, den Weg der Heiligkeit zu gehen, zu dem ja unweigerlich das Kreuz gehört. Es begegnete ihm in den Anforderungen jenes damals sehr strengen Klosters, im oft nicht leichten Gemeinschaftsleben, in seiner Krankheit, im wiederholten Abschied nehmen müssen vom Kloster und auch in seinen eigenen Fehlern, Schwächen und Zweifeln. Auch Heilige sind ja nicht frei von Schwierigkeiten und auch in dieser Hinsicht sind sie normal wie wir alle. Die Frage ist nur, wie wir Menschen damit umgehen. Raphael tat es, indem er sein Herz immer wieder mit unerschütterlicher Liebe Gott zuwendete. Aus einem Brief, den er kurz vor seiner ersten Rückkehr in die Abtei schrieb, erfahren wir von seiner seelischen Verfassung in diesen Augenblicken. Da beschreibt er, wie viel Mühe ihn das Leben manchmal kostet und gibt offen zu, was er gelegentlich in Bezug auf die damals in seinem Orden üblichen Bußübungen verspürt. Wenn ich nur heilig wäre, heute fühle ich mich wie am Boden und schleppe mich mühsam dahin. Ich bin ein Mensch wie alle anderen. Wie gut macht sich Heldenmut mit einem Lächeln auf den Lippen. Aber schau, dahinter gibt es manchmal sehr bittere Tränen. In mir steckt der Mensch, der ich bin, verwöhnt, mit Abscheu vor gewissen Bußübungen. Es ist etwas in mir, das sich auflehnt, ein Herz, das leidet. Seinem Abt schreibt Raphael, wie viele Tränen kostet es, bis man fähig ist, das Kreuz zu umfangen. Und seinem ehemaligen Krankenwärter gesteht er kurz vor seiner letzten Rückkehr ins Kloster im November 1937, es fällt mir immer schwerer, denn mein Kreuz lastet immer mehr auf mir. Aber meine Seele wird auch immer mehr angezogen von diesem Gott allein. Es wird deutlich, dass Raphael zunehmend von sich absieht und sich Gott überlässt. Er ist bereit, ihn allein wirken zu lassen. Immer wieder richtet ihn der Gedanke, an das Gott allein genügt, auf, das er von der heiligen Teresa von Avila kennt. Am Tag nach seiner letzten Rückkehr in die Abtei und dem damit verbundenen erneuten schmerzlichen Abschied von zu Hause notiert er: Der gestrige Tag gehört zu den schwersten meines Lebens. Es ist das vierte Mal, dass ich alles verlasse, um Jesus nachzufolgen. Aus eigener Kraft hätte ich sicher nicht in die Krankenabteilung der Trapper zurückkehren können, wo mich sowohl Mühsal und Hunger aufgrund meiner Krankheit als auch Einsamkeit des Herzens erwartet. Gott allein, Gott allein, Gott allein. Das ist mein Thema. Das ist mein einziger Gedanke. Das Kreuz gewinnt in Raphaels Leben immer mehr an Bedeutung und er möchte es im Vertrauen auf Gott mit innerer Freude tragen. Einmal schreibt er: Dies ist mein Leben als Zisterzienseroblate. Leiden, dulden und mit Ungestüm alles lieben, was Gott in seiner unendlichen Güte für mich zulässt. Wie sollte ich den nicht lieben, der alles zu unserem Heil fügt? Wie sollte man nicht verrückt werden vor Freude, wenn man erkennt, dass es Gott ist, der das Kreuz zulässt? Wie sollten wir nicht bis zum Tod dieses gebenedeite Kreuz anbeten, das unser einziges Heil ist, unsere Auferstehung, unser Leben. Im bittenden und auf Gottes Hilfe vertrauenden Gebet gesteht Raphael: Der menschliche Teil in mir, groß ist er, trauert, Herr, aber du kommst und tröstest mich. Lehre mich zu leiden, so still und mit demütiger Freude wie die Heiligen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wissen, dass Heilige, genau wie wir, ihre Fehler und Schwächen haben und hatten. Sie plagten auch Raphael. Und welche hatte er? Noch wenige Monate vor seinem Tod bekennt er: Einer meiner größten Fehler ist die Ungeduld. Und manchmal versetzt ein Bruder, ohne es selbst zu merken, meine Nerven in einen derartigen Zustand, besonders mit gewissen Geräuschen, dass ich schreiend davonlaufen würde, wenn ich mich von meinem Naturell leiten ließe. Raphael bleibt aber bei der Trauer über diesen Fehler nicht stehen, sondern trägt ihn vor Gott und betet inständig: Herr, ich brauche tatsächlich viel Geduld. Geduld zum Warten und zum Leiden. Geduld, um diesen echten Frieden zu erreichen, den man nur in deinem Kreuz findet und im Kampf des Lebens. Gib mir, Herr, diese Geduld, die Heilige aus den Menschen macht. Bei einer anderen Gelegenheit betet er um Geduld, Demut und Sanftmut und meint: Jesus, diese drei Dinge habe ich sehr nötig. Dann berichtet er dem Herrn im Tabernakel mit kindlicher Einfachheit von einem konkreten Fall. Und wieder einmal erfahren wir etwas von Raphaels so ganz menschlichen Gefühlen. Jesus, gestern litt ich unter der Verachtung, die mich ein Mitbruder spüren ließ. Ich musste weinen. Und hättest du mich nicht vom Kreuz aus das Verzeihen gelehrt, dann hätte ich mich schuldig gemacht. Wie schwer fiel es mir, mich zu überwinden. Aber dann schlief ich ruhiger. Guter Jesus, was könnten mich die Menschen noch lehren? Das alles hast du mir bereits vom Kreuz aus gezeigt. Viele von Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, kennen bereits die Zweifel an seiner Berufung, die Raphael beim Rübenschälen überkamen, und welcher Gedanke ihm half, sie zu überwinden. Er fragt sich und bringt einen netten Vergleich mit hinein: Warum bloß habe ich mein Elternhaus verlassen und bin hergekommen, um in dieser Kälte diese so hässlichen Dinger zu schälen? Es ist wirklich lächerlich, mit der Ernsthaftigkeit eines Trauerbeamten Rüben zu schälen. Dann berichtet er von einem inneren Dialog, der ihm plötzlich in den Sinn kommt. Jemand fragt mich, was ich tue. Was ich tue? Heiligste Jungfrau, was für eine Frage! Rüben schälen, Rüben schälen. Und wozu? Und das Herz macht einen Sprung und antwortet, ohne groß nachgedacht zu haben: Ich schäle Rüben aus Liebe zu Jesus Christus. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben auch Sie manchmal Schwierigkeiten mit dem Gebet? Sind auch Sie hin und wieder entmutigt, wenn es damit nicht so klappt, wie Sie es sich wünschten? Möchten Sie es dann etwa ganz aufgeben? Hören wir, wie es Raphael manchmal erging. Er kann uns auch in diesem Punkt Mut machen. Es zog ihn zwar zum Tabernakel, aber immer wieder erfuhr er auch dort, wie schwach er war. Noch 4 Monate vor seinem Tod bekennt er: Eine Stunde Gebet ohne einen Gedanken an Gott. Die Zeit verstrich, die Uhr schlug 5. Und ich kniete schon seit einer Stunde. Und das Gebet? Ich weiß nicht, ich hatte nicht gebetet. Ich hatte an mich gedacht, an mein eigenes Leiden. Ich war beschäftigt gewesen mit Erinnerungen an die Welt. Und Jesus und Maria? Nichts. Aber auch jetzt wendet er sich an Jesus, sucht Zuflucht bei ihm, opfert sein Leiden auf und vertraut auf die Fürsprache der Gottesmutter. Herr, hab Erbarmen mit mir. Ich leide, ja, aber ich wünschte, dass mein Leiden nicht so ichbezogen wäre. Ich möchte leiden, Herr, für die eigenen und für die Sünden anderer. Mit der Hilfe Mariens will ich versuchen, mich zu bessern. Ich möchte über die Dankbarkeit nachsinnen und Gott in meinem eigenen Elend lieben. Ich werde im Gebet verharren, auch wenn mich der Eindruck überfällt, die Zeit damit zu verlieren. Von seinem Zimmer in der Krankenabteilung blickt Raphael auf die romanische Apsis der Klosterkirche. Sie versperrt ihm den Blick auf die umliegenden Felder, die Berge und die Sonnenauf- und Untergänge, die er so sehr liebt. Der Verzicht darauf, sich an den Schönheiten der Natur zu erfreuen, fällt ihm schwer. Aber in seinem Wunsch, sich ganz Gott zu überlassen, dringt sein inneres Auge förmlich durch die Mauern hindurch und stößt auf das Wesentliche. Er überlegt: Von meinem Fenster zum Tabernakel sind es nur wenige Meter. Und dazwischen gibt es ein paar simple Steine, von der Sonne erleuchtet. Könnte ich mir einen schöneren Ausblick wünschen? Was in der Welt könnte meine Seele mehr erfreuen und anziehender für sie sein? Gott will mich hier, zurückgezogen, krank, im Schweigen. Er will, dass ich meine Einsamkeit liebe und durchs Fenster schaue. Es lohnt sich, den ganzen Text mit dem Titel »Der Blick aus meinem Fenster« zu lesen. Er ist wunderschön. Raphael ist überzeugt, dass die Liebe zu Gott sichtbar wird im Gehorsam seinen Vorgesetzten gegenüber und schreibt in sein Heft: »Wenn es etwas gibt, das mich heilig machen kann, dann ist es der Gehorsam.« Dass dieser Gehorsam wertvoller ist als unsere eigenen Wünsche, das erfährt Raphael noch einmal ganz konkret gut einen Monat vor seinem Tod. Es ist Fastenzeit und er möchte mit Buße und zusätzlichen Opfern den leidenden Heiland begleiten. So bittet er um Erlaubnis dazu und gibt anschließend das kurze Gespräch in seinen Aufzeichnungen wieder. »Pater, darf ich zum Offiziumgebet aufstehen?« »Nein, mein Sohn, du brauchst Ruhe.« »Pater, darf ich mir etwas vom Essen abziehen?« »Nein, mein Sohn, du brauchst die Nahrung.« »Pater, kann ich zur Arbeit aufs Feld gehen?« »Nein, mein Sohn, das macht dich zu müde.« Darauf sagt sich Raphael: »Gut, also gehorchen.« Dann aber fügt er, ehrlich wie er ist und mit seiner Sehnsucht, bald ganz bei Gott sein zu dürfen, hinzu: »Und ich gehorche manchmal mit dem Riesenverlangen, genau das Gegenteil zu tun, mich über die Klugheit hinwegzusetzen und für Jesus und Maria zu sterben.« Raphaels Vertrauen ist gewachsen. Er ist immer überzeugter davon, dass Gott in seiner Liebe nur das Beste für uns will, auch wenn wir schwach sind und uns manches schwerfällt. Dieser Gedanke verleiht ihm tiefe Gelassenheit. Nachdem er die Abtei zum dritten Mal hat verlassen müssen, vertraut Raphael seinem Onkel an: »Auf dem Weg, den mich der Herr führt, bin ich häufig gestolpert. Auf ihm habe ich tiefen Kummer und Enttäuschungen erlebt, habe ständig Verzicht leisten müssen. Und sogar meine großen Erwartungen, die ich für die Heiligsten hielt, auch sie hat mir der Herr genommen. Er sei gepriesen, denn all das war notwendig für mich. Wozu? Nun schau, in dem Maße, wie er mich von einem Ort zum anderen schickte, ohne festen Aufenthaltsort, in dem Maße, wie er mir zu verstehen gab, was ich bin, und mich einmal sanft, dann mit mehr Härte von den Geschöpfen löste, auf diesem Weg habe ich etwas gelernt und hat sich meine Seele gewandelt. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Meine Seele, mit oder ohne Kreuz, gut oder schlecht, hier oder dort, hat eine Veränderung erfahren. Ich nenne das, was ich gelernt habe, Gelassenheit. Es ist ein großer Friede, mit dem man leiden und sich freuen kann. Es ist ein Wissen darum, von Gott geliebt zu sein, trotz unseres Elends. Wenn wir uns wirklich seiner Hand überlassen, ergreift eine sanfte und ruhige Freude Besitz von uns. Es ist ein Schweigen allem Äußerlichen gegenüber, obwohl wir mitten in der Welt stehen. Es ist die Glückseligkeit des Kranken, des Lahmen, des Aussätzigen, des Sünders, der trotz allem dem Mann aus Nazareth folgte. Es gäbe noch so vieles zu berichten, aber das Gesagte soll genügen. Schließen möchte ich mit einigen Gedanken, die Raphael aufschrieb, bevor er seine Abtei zum dritten Mal verlassen musste. Voller Schmerz, aber im Glauben an Gottes Liebe, ergeben in den göttlichen Willen und in das, was er zulässt, heißt es da. Ich möchte das, worum Gott mich bittet, schlicht und einfach erfüllen. Wie gut ist Gott! Er bringt mich her, er führt mich fort. Er wirbelt mich hin und her. Er bringt mich zum Weinen. Dann wieder lässt er mich lachen. Bald so, bald anders. Wie gut ist Gott! Er will nur mein Bestes. Er wird wissen, was er tut. Ich gewöhne mich langsam derart an seine Vorgehensweise, dass ich ihn nicht einmal mehr danach frage. Ich lasse mich führen. Ich lasse an mir geschehen. Und das ist das Beste. Fiat. Wir haben gesehen, dass in Raphaels Leben, wie wohl bei den meisten von uns, außergewöhnliche Ereignisse und große Heldentaten fehlen. Sein Beispiel erweckt nicht nur Bewunderung. Es kann uns vielmehr Vorbild sein und Mut machen, es zu versuchen, wie er es tat. Möge er uns, so normal und so heilig wie er war, Vorbild und Fürsprecher sein bei Gott. Beten wir zum Schluss nun noch mit ihm. Du, mein Gott, bist es, der meine Seele erfüllt. Du bist meine Freude, mein Friede, meine Ruhe. Du, Herr, bist mein Leben, mein Licht, meine einzige Liebe. Ich bin glücklich, denn ich habe alles.
Heute geht es hier bei Radio Horeb und Radio Maria um ein Lebenszeugnis des heiligen Raphael Anaïs Baron. Heilig und ganz normal, heute der zweite Teil mit Schwester Ingrid Mohr aus Aachen. Schwester Ingrid, Ihnen vielen Dank für diese Vorstellung.
Ja, gern geschehen.
Zu Beginn, also Raphael ist ja nicht von Leid verschont geblieben durch seine Krankheit, das haben Sie eben auch beschrieben. Zu Beginn haben Sie etwas gesagt, er fragt nicht nach dem Warum und überließ mit großem Vertrauen Gott das Wozu. Vielleicht könnten Sie uns das etwas erklären, was Sie damit meinen.
Ja, ich denke, diese Frage Warum hören wir sehr, sehr häufig. Aber wenn man da mal ein bisschen näher hinschaut, was das so beinhaltet, oft kommt dann auch, das habe ich nicht verdient oder das Herr hat er oder sie nicht verdient, wenn man von jemand anders spricht, der vielleicht krank ist, wo sich eine schlechte Diagnose ergibt und so weiter. Das ist fast manchmal so, als wollte man Gott zur Verantwortung ziehen, ihm indirekt Vorwürfe machen. Ich denke, man soll es einfach auch mal ausprobieren und versuchen, nicht zu sagen, warum, sondern wozu. Und das eben auch im großen Vertrauen auf Gottes Pläne und seine Absichten, die uns ja fast immer verborgen sind, die sich erst, wo wir dann vielleicht erst Jahre später merken, Mensch, das war wirklich gut, dass es so gelaufen ist, ne? Und wir sollten eben mit diesem Wozu einfach im Vertrauen auf Gottes Liebe zu uns, wie Raphael auch sagt, er will nur mein Bestes. Auch wenn ich es im Augenblick überhaupt nicht erkennen kann und mich menschlich gesehen wirklich dagegen wehren möchte, ne? Und wenn wir so auf diese Art und Weise denken, dann gewinnt unser Leid, unser Schmerz, unsere Probleme, die wir haben, an Gewicht, an Wert, dass sie ganz wertvoll werden in Gottes Augen auch und dass wir sie aufopfern können, all diese Dinge und ihm überlassen, wozu er das jetzt einsetzen möchte, als Hilfe für andere oder zu unserer eigenen inneren Heilung oder wie auch immer. Ne? Denn Gottes Pläne sind unerforschlich und einfach dieses Vertrauen, einfach mal probieren und dann sieht man immer deutlicher, wie viel Wahrheit da drin liegt und wie gut es ist und dass wenn wir uns ihm ganz überlassen.
Sie haben gerade aufopfern gesagt, das war früher so ein ganz gängiges Wort, Gebet und etwas aufopfern, Leid. Vielleicht könnten Sie dazu noch etwas sagen, das ist ja vielen Menschen heute völlig fremd geworden.
Ja, ich musste in diesem Zusammenhang immer wieder an eine, weiß nicht, irgendeine Fernsehsendung vor vielen, vielen Jahren, ich sag mal in Spanien war das, glaube ich, neulich mal was gesehen, da wurde so die Weltkugel dargestellt und es wurde einfach erklärt, wie so Satelliten arbeiten. Ne? Da geht eine Botschaft aus von einem Punkt der Erde, wird hochgeschickt zu einem Satelliten und kommt an einer ganz anderen Stelle der Erde wieder runter, sozusagen eine Botschaft. Und so denke ich, dass wir, wenn das, was ich dann mit aufopfern meine auch, ne, ist einfach Gott überlassen, ihm übergeben. Es geht zu ihm hinauf und er kann es zu Gutem wenden für, ja, entweder für uns selbst oder für andere Menschen. Wenn man jetzt auch an all das Leid und Elend gerade im Augenblick in der Welt denkt, ne, dass wir dann auch das, was schwer ist, aufopfern, ihm hinhalten und sagen, Herr, ich sträube mich jetzt nicht. Menschlich gesehen, ja, wehrt sich in mir etwas, aber ich habe ja auch einen Willen und ein Herz und möchte dir das übergeben. Lass es zum Wohl gereichen für andere.
Um zwei Hörer in der Leitung. Der erste ist Gerda Köser aus Wipperfürth. Grüß Gott.
Hallo, grüß Gott.
Hallo. Grüß Gott.
Sehr schön mit diesem Warum oder Wozu. Da fällt mir mein Mann ein, wie er seine Krankheit hatte, da sagt er, ach weißt du, ich opfer das jetzt auf für, ich sage jetzt einfach Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Ja.
Und das passt genau dieses Wozu, denn man fragt ja wirklich oft, warum ist das so?
Ja.
Aber, also das vergesse ich nie, wie er sagte, ich opfer das jetzt auf.
Ja.
Das ist dies Wozu, ne?
Ja, und damit gewinnt unser Leid einen solchen Wert. Das ist unglaublich, ne?
Ja.
Und wahrscheinlich.
Dankeschön für den wunderbaren Vortrag.
Ja.
Danke für den Anruf. Auf Wiederhören.
Wiederhören, Frau Köser.
Ja.
Es geht jetzt nach Vorarlberg zu Frau Maria Betschel. Grüß Gott.
Grüß Gott, euch Maria Betschel.
Ja, grüß Gott, Frau Betschel.
Ich möchte etwas sagen.
Ja.
Bei mir ist ein Kind gestorben mit fast 10 Monaten. Da habe ich gesagt, Herrgott, ich verstehe es nicht, aber du weißt, für was es gut ist.
Ja, genau.
Vor gut 12 Jahren hat der Arzt zu mir gesagt, du hast Parkinson. Dann habe ich gesagt, ja, warum ich nicht? Dann hat er nur so geschaut und dann hat er gesagt, das hat er noch nie gehört.
Ja, aber das ist genau die richtige Einstellung, ne? Warum ich nicht, genau, ja.
Das ist einfach Gnade.
Ja, das erkennen zu können und danach auch zu handeln. Wunderbar, ja.
Das wollte ich nur sagen.
Dankeschön für Ihr Zeugnis.
Ja.
Gottes Segen.
Wunderschön. Ja, Ihnen wünsche ich Ihnen auch.
Danke. Auf Wiederhören.
Wiederhören, Frau Witt.
Wiederhören.
Ja, damit sind wir auch ans Ende der Sendezeit gekommen. Für alle, die gern die Sendung nachhören möchten, Sie können die Sendung auf CD bestellen. Melden Sie sich beim Kollegen von CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921 120, oder Sie gehen ins Internet auf unsere Internetseite www.horeb.org. Es gibt auch im Deutschen viele Bücher, Materialien mittlerweile im Informationsfeld zu dieser Sendung. Finden Sie die unter www.horeb.org. Dann können Sie auf Programm klicken, auf diese Sendung. Da finden Sie auch die Bücherliste oder Sie rufen beim Hörerservice an und melden sich dort. Die Kollegen können Ihnen dann auch weiterhelfen. Danke, Schwester Ingrid, und Ihnen alles Gute auch und Gottes Segen.
Ja, Ihnen auch, Frau Kohl, und allen Hörern und Hörerinnen auch, und viel Mut und Gottes Hilfe und Beistand bei auf dem Weg zu ihm, um auch heilig zu werden. Und die Gottesmutter hilft auch dazu.
Danke. Ja. Auf Wiederhören.
Wiederhören.